Das hat mir tatsächlich schon geholfen, einfach Momente der Verzweiflung aufzuschreiben. Damit war die Welt kein Deut besser, aber ich hatte eine Form der Beruhigung zumindest erfahren, weil so ein Buch ja auch eine magische Sache ist. Man packt da was rein und dann hat man es wie so ein bisschen bewältigt.
Heike Geißler hat so ein magisches Buch geschrieben, ein schmales Bändchen bloß, in dem sich die Autorin aber ziemlich mutig ihrer Verzweiflung stellt. Sie hört auf, sich zu fürchten vor diesem übermächtigen Gefühl, verzweifelt zu sein, gerade angesichts der Weltpolitik, und testet stattdessen, wie sich Verzweiflung eigentlich verwandeln lässt. Heike Geißlers Essay Verzweiflungen ist ein Thema in diesem Büchermontag. Marie Schöss begrüßt sie.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Und das Lied, mit dem wir starten in diese Bücherstunde, das passt ganz gut zu dem Essay von Heike Geißler. Noah and the Whale. Singen von einer Frau, die sagt, das Leben geht weiter. Und so heißt auch das Lied. Life goes on.
Lisa likes brandy and the way it hits her lips. She's a rock and roll survivor with pendulum hips. She's got deep brown eyes that have seen it all. Working at a nightclub that was called The Avenue, the barman used to call her Little Lisa Looney Tunes. She went on almost anyone. But from the hard time living till the Chelsea days, from when her hair was sweet blonde till the day it turned gray, she said L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. You got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you go in. Like a map on their face. And Joey was an artist just living out a case. But his best word was his letters home. Extended works of fiction about imaginary success, when chorus girls and neon were his closest thing to friends. But to a writer, the truth is no big deal. And from the hard time living to the sleepless nights and the black and blue body from the weekend fights, he'd say L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way. Just breathe in the air and blink in the light. My last night on earth, I pay a high price to have no regrets and be done with my life. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way.
Wahrscheinlich hat sich jeder diese Frage schon einmal gestellt. Und wahrscheinlich würde sich kaum jemand wagen, sie abschließend zu beantworten. Wie hätte ich mich verhalten, wenn ich in den 1930er Jahren in Deutschland gelebt hätte? Wäre ich Mitläufer gewesen? Hätte mich die NS-Propaganda überzeugt? Oder wie viel Widerspruch wäre von mir gekommen? Der Schriftsteller Arno Frank erzählt in seinem neuen Roman jetzt von Menschen, für die diese Frage mehr ist als ein unangenehmes Gedankenspiel. Es sind gewöhnliche, ganz normale Leute. Sie leben zwischen 1935 und 1945 in einer deutschen Kleinstadt. Auch die ganz gewöhnlich und jede Figur verhält sich anders. Die eine passt sich an, der andere macht sogar Karriere und wieder andere verlieren Verstand oder Leben. Jochen Rack hat den Roman gelesen. Er ist bei mir im Studio. Ich grüße Sie, Herr Rack.
Ja, hallo.
Ich habe gesagt, der Roman spielt in einer Kleinstadt. Diese Kleinstadt gibt dem Roman auch seinen Namen. Ginsterburg heißt das Buch. Gab es diese Stadt Ginsterburg?
Diese Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Am Anfang denkt man, diese Stadt existiert wirklich. Und zwar aus dem Grund, die ist topografisch sehr genau beschrieben, sehr detailliert. Da gibt es also die Altstadt mit den Fachwerkhäusern, da gibt es ein Münster, da gibt es ein Schloss mit einem Tiepolo-Deckengemälde. Das hat mich persönlich an Würzburg erinnert natürlich, weil ich da mal kurzzeitig gelebt habe. Dann gibt es eine alte Steinbrücke. Die Straßen sind alle bezeichnet. Die heißen Kaiserstraße oder Glockengasse. Das ist also sehr realistisch und detailgetreu beschrieben. Und ich dachte, ja, vielleicht existiert die Stadt ja wirklich. Man erfährt im Buch nur, die ist ungefähr so in der Nähe nordwestlich von Berlin irgendwie situiert. Dann habe ich versucht, über Google Maps die zu finden. Das ist dann unmöglich. Und dann stellt sich raus, ja, also diese Stadt ist tatsächlich fiktiv. Das ist eine Erfindung von Arno Frank. Aber sie ist eine sehr typische deutsche Stadt, so wie er sie beschrieben hat, als irgendwie mittelalterlich barock von der Architektur her. Sie erweckt Reminiszenzen an die deutsche Romantik. Also es ist eine typisch romantische alte deutsche Stadt. Diese Stadt ist insofern auch typisch, als sie zerstört wird im Zweiten Weltkrieg. Denn dieser Roman spielt im Zweiten Weltkrieg. Und damit sind wir auch schon beim Thema dieses Romans, nämlich eben die Zeit des Nationalsozialismus. Dieser Roman spielt in den Jahren 1935 bis 1945.
Also die Stadt ist fiktiv. Ich habe auch schon gelesen, die Figuren in dem Roman sind fiktiv, mit einer Ausnahme, Lothar Sieber, diesen Piloten, den gab es wirklich. Was ist das für eine Figur und wie porträtiert Arno Frank den auch?
Ja, ich habe auch erst gedacht, diese Figur sei fiktiv, denn die wird anfangs nur mit dem Vornamen vor allem vorgestellt. Da ist dieser Junge 13 Jahre alt und lebt da in Ginsterburg, wird langsam verführt, wenn man so will, von der nationalsozialistischen Propaganda. Ursprünglich ist er eigentlich jemand, der dem Nationalsozialismus und seinen brutalen Riten, die es da auch gibt, wenn da irgendwelche Schlägerbanden auftauchen und ihn verprügeln, irgendwie distanziert gegenübersteht. Aber er hat eine Leidenschaft fürs Fliegen. Und diese Leidenschaft fürs Fliegen, die hat offenbar Arno Frank einer realen Figur entlehnt, nämlich diesem Lothar Sieber. Das ist also ein Pilot gewesen der Zeit des Nationalsozialismus. 1922 in Dresden geboren, also der biografisch existierende, und 1945 bei einem Flugzeugabsturz mit einem Testflugzeug zu Tode gekommen. In dem Roman ist er als 13-jähriger Junge eingeführt. Seine Mutter Merle ist eine eher linke Frau, die in der Buchhandlung dort tätig ist, in Ginsterburg, die also ursprünglich eher aus der Gewerkschaftsbewegung kommt, also insofern die linke Bewegung da repräsentiert. Und diese Merle lebt also und versucht sich da irgendwie durchzuwursteln in diesen neuen politischen Umständen, während viele ihrer Bekannten und Freunde, also etwa eine Schulfreundin, eine Hitler-Anhängerin ist, eine explizite, und deren Ehemann vor allem, der in dem Buch eine große Rolle spielt, ein gewisser Eugen, der ist Redakteur des Ginsterburger Anzeigers, also auch diese Zeitschrift ist relativ glaubwürdig dort geschildert in dem Buch. Und anhand dieser Figuren zeigt also der Arno Frank, wie sich diese Menschen da während der Zeit des Nationalsozialismus entwickeln und etwa aus diesem eigentlich sensiblen, der Gewalt abgeneigten Jungen dann später ein Luftwaffenpilot wird, der dann tatsächlich eben stirbt.
Sie haben es jetzt schon gesagt, der Roman umfasst 10 Jahre, also 1935 bis 1945. Geht Arno Frank das denn streng chronologisch an oder wie organisiert er dieses Jahrzehnt?
Also das ist eigentlich relativ einfach zu beschreiben. Da gibt es 3 Jahresdaten, die da gesetzt sind, die jeweils dann einzelne Kapitel oder Teile dieses Buchs ausmachen. 1935, damit setzt der Roman ein, 1940 und 1945. Das heißt, im Zeitraffer gewissermaßen erfährt man diese ganze Entwicklung seiner Figuren da in den 10 Jahren des Nationalsozialismus bis zum Kriegsende, bis zum Zusammenbruch. Und einer dieser Figuren, die dort dann in ihrer Entwicklung gezeigt werden, gewissermaßen eben in diesen Zeitraffer ist dieser Eugen, ich habe ihn schon erwähnt, der ist eine wichtige Figur in diesem Buch, weil er als Redakteur des Ginsterburger Anzeigers dort eine interessante Erfahrung erstmal macht, nämlich der jüdische Inhaber oder Chefredakteur, der bringt sich relativ bald am Anfang des Buches um und er tritt dann sozusagen in seine Fußstapfen. Er ist eigentlich kein überzeugter Nazi, er ist mit 47 Jahren eigentlich auch schon ein bisschen zu alt, der gehört noch zu einer Generation, die im Ersten Weltkrieg sozialisiert wurde und wird aber dann eben verführt gewissermaßen von seinem ehemaligen Jugendfreund, der dann Kreisleiter ist in dieser Stadt Ginsterburg, sich für die Nazis hier einzusetzen. Und dann schreibt er etwa in der Zeitung plötzlich Artikel, in denen über die sogenannte vernegerte Armee der Franzosen zum Beispiel dann hergezogen wird. Also er schlägt sich dann auf die Seite der Nationalsozialisten, obwohl er eigentlich unpolitisch war ursprünglich. Aber warum tut er das? Und um dies zu erklären, würde ich ganz gerne ein kleines Zitat aus dem Buch bringen.
Ja, gerne.
Das ist hier ungefähr so im ersten Drittel. Da spricht also miteinander der Eugen und der Kreisleiter, sein ehemaliger Jugendfreund. Da sagt er, also Eugen, ich soll der Partei beitreten, um Chefredakteur zu werden? Um Schriftleiter zu werden. Ursel wird begeistert sein. Ursel ist die Frau von Eugen. Eugen lachte nervös auf. Da kennst du sie aber schlecht, mein Freund. Otto blieb ernst. Im Gegenteil, ich kenne sie gut. Wünscht sie sich nicht ein größeres Haus, etwas Repräsentatives, drei Stockwerke, großer Garten, vielleicht mit guter Lage am Ufer? Du meinst doch nicht etwa... Doch, genau das meine ich. Gerade wird versteigert, was die Landauer zurückgelassen hat. Hausrat, Möbel, Kunst, Kleider, nur den Schmuck hat sie mitgenommen. Das zeigt also, dass dieser Eugen, der hier von seinem Freund zum Nationalsozialismus verführt wird, auf diese materielle Verlockung vor allem anspringt.
Wir haben jetzt schon eine kleine Passage gehört. Wollen Sie trotzdem noch ein Wort verlieren über den Stil und die Tonalität, die Anne Frank für diesen Roman wählt?
Das will ich ganz gerne tun, aber ich will davor noch eine ganz wichtige Bemerkung machen. So wie diese Lebensrealität der Menschen oder dieser Protagonisten in dem Roman beschrieben wird, die ist insofern interessant, als sie eigentlich nicht so mit der Pauke draufhaut, was alles schrecklich war im Nationalsozialismus, sondern der vertieft sich in den Alltag seiner Figuren und in dem Alltag und aus der Innensicht der Figuren, damit kommen wir auch schon zum Stil, weil der innere Monologe spielen da eine große Rolle, aus der Innensicht dieser Figuren sind dann viele Schrecken, die wir heute so ganz normal mit dem Nationalsozialismus verbinden, also etwa der Holocaust, weit weg. Und das ist sozusagen Teil dessen, was die Figuren auch glaubwürdig macht aus meiner Sicht, weil die verdrängen all dieses. Da kommt nur in Spurenelementen vor, ja, jemand verschwindet plötzlich, der vielleicht mal irgendwie ein linker Journalist war oder ein behinderter Junge, die verschwinden so, aber da wird nicht groß drüber gesprochen. Und das macht für mich eigentlich die Überzeugungskraft oder auch das Interessante an diesem Roman aus. Der ist relativ nüchtern realistisch geschildert von der Sprache her. Manchmal geht der Erzähler in die Chronistenrolle, dann wird so ein bisschen von außen diese Zeit geschildert. Und es gibt eine ganz wichtige Montagetechnik. Dazwischen sind dann manchmal Dokumente gesetzt aus der Zeit des Nationalsozialismus. Also sehr interessant, vielfältige, wechselnde Perspektiven, lebendig erzählt, souverän konstruiert. Für mich absolut lesenswert.
Jochen Rack sagt das über den Roman Ginsterburg, erschienen bei Klett Cotta, kostet er 26 Euro. Und ich sage danke fürs Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Aprendimos a correr sin saber andar. Encontramos la manera. Decirle a nuestro cuerpo cuando trasnocha que siempre valga la pena y crecer y vivir y sentir siempre de más y nunca dejar de ver nada de beber en ningún bar. Deducimos sin embargo la ruta trazada, siempre esquivando problemas, apartando del camino la necesidad que a veces viste de seda. Y abarcar territorio como huracán y nunca dejar de variar para no llorar en mi funeral. Quédate aquí, ya está bien de las ciudades, sueños de sol, mar abierto al despertar. Quédate aquí, deja de esconderte en un rincón.
Podemos no tener nada que demostrar. Somos inmune al veneno. Aún quedan muchas noches para demorar nuestra caída del cielo. Y crecer y vivir y sentir siempre de más. Y nunca dejar de intentar si todo va mal. Y sobrevolar. Sueños de sol, mar abierto al despertar. Quédate aquí, deja de esconderte en un rincón.
Das waren Jenny and the Mexicats. Sie hören den Büchernachmittag auf Bayern 2 und jetzt Christine Wunicke.
Das sind immer Zufälle. Das geht bis zu falschen Google-Eingaben. Oder ich habe schon mal einen ganzen Stoff für einen Roman, also für einen anderen Roman, nur über ein Datum gefunden. Ja, da bin ich auch vielleicht ein Medium. Das kommt, das fliegt einem irgendwie zu und dann hat man so eine Initialzündung, so yeah, das brauche ich.
Das erklärte die Münchner Schriftstellerin Christine Wunicke einmal hier im Gespräch auf Bayern 2. Und die Frage war natürlich, wie sie zu ihren Stoffen komme und zu ihren Figuren. Denn Wunickes Figuren, die sind alles andere als gewöhnlich. Diese Autorin erzählte einmal von einem weiblichen Medium und sprang dafür 2,5 Jahrhunderte zurück ins damalige London. Sie erzählte, anderer Roman, von einem vom Fuchs besessenen Neurologen aus dem 19. Jahrhundert. Dann wieder andere Roman, von zwei verirrten Gelehrten, die in Indien auf einer wirklich ungemütlichen Insel stranden und sich dort, ohne sich zu kennen und ohne dieselbe Sprache zu sprechen, irgendwie verständigen müssen. Abenteuerliche Stoffe sind das also, aber oft mit ganz realem historischem Hintergrund. Und so ist es auch dieses Mal. Wachs heißt Wunickes neuer Roman und Katrin Krämer hat ihn gelesen.
Willkommen in Wunickes wundersamer Welt. Diesmal riecht es nach Tod und Verwesung, knacken die Knochen und machen Organe von sezierten Körpern schwampfende Geräusche. Wobei, wenn Marie Biron ihrer Leidenschaft nachgeht, die Anatomie des menschlichen Körpers zu studieren, um sie dann aus Wachs nachzubilden, achtet sie inzwischen streng darauf, die Würde der Verstorbenen zu wahren.
An den Leichen deckte sie immer nur die Stelle auf, die man jeweils studierte. Man blicke keiner ins Gesicht. Man arbeite sauber. Man vergieße keine Tränen dabei. Man zerre an nichts, selbst wenn es festsitzt. Und das Gedärm, wenn man es hochhebt, lasse man nicht wieder los, denn sonst schnellt es zurück und platscht.
Was die Obduktionserkenntnisse angeht, schöpft Christine Wunicke aus eigenen Erfahrungen.
Ich habe Gott sei Dank mal zwei Obduktionen gesehen. Eine war sehr schön und eine war sehr hässlich.
Auch Wunickes Marie schwört aufs schöne Obduzieren. Die Pariser Apothekertochter Marie Biheron ist 13, als sie 1733 damit beginnt, dieser Kunst nachzugehen. Dass sie in späteren Jahren als Koryphäe auf diesem Gebiet gilt, ist ebenfalls verbürgt. Nicht nur Denis Diderot ist ihr Schüler, zu ihr kommt auch sehr vornehme Kundschaft.
Die Töchter des Adels mussten sich oft übergeben, doch sie kämpften sich allesamt durch. Die Zergliederungskunst war sehr in Mode gekommen, fast über Nacht. Und es musste alles an der frischen Leiche geschehen.
Das ist ein bisschen im Zusammenhang natürlich dass die Frauen einfach sich für Naturwissenschaften interessiert haben und dass das in Mode kam, das ist Aufklärung.
Dem menschlichen Körper ins Innerste zu blicken, ihn auseinanderzunehmen und aus Wachs nachzuformen, Marie Biheron war Vorreiterin auf diesem Gebiet. Etwas später brachte es Madame Tussaud zu Ruhm. Aber weil von Marie Biheron kaum etwas überliefert ist, wollte Wunnecke lieber deren Geschichte erzählen. Die historischen Leerstellen füllt sie literarisch auf Wunnecke-Art mit bizarren Situationen, verschrobenen Charakteren und makabren Szenerien.
Also ich schreibe ja sehr, sehr kurze Bücher über historische Themen. Also ich mache irgendwie den gegenhistorischen Roman eigentlich. Also möglichst undekorierte historische Miniaturen.
Und vor allem schafft sie eine faszinierende, zu allem entschlossene Heldin, die als junges Mädchen nur ein Ziel hat.
Ich werde der beste Anatom von Paris.
Und das wird sie auch. Autodidaktisch natürlich, weil Mädchen nun mal nicht studieren dürfen. Aber ihr Zeichentalent solle sie doch verfeinern, rät Maries Mutter und schickt Marie zu Madeleine Bospard, die, auch das ist verbirgt, Pflanzenzeichnerin am Jardin du Roi war. Wahrscheinlich, sagt Christine Wunnecke, wurden die 20 Jahre ältere Madeleine und Marie kurz darauf ein Liebespaar. Trotz aller Liebe im Zeichenunterricht zierliche Blüten zu Papier zu bringen, lehnt Marie ab.
Es gibt Berufe, sagte Madame Biheron, die ein Mädchen erlernen kann. Du könntest nach der Natur zeichnen lernen. Ich muss die Natur erst zerschneiden, sagte Marie.
Christine Wunnecke webt eine weitere zeitliche Erzählebene ein, in der wir die alte Marie in ihren letzten Jahren bis zu ihrem Tod 1793 erleben. Die Schreckensherrschaft in Frankreich wütet und weil die so viele Leichen produziert, erwachen Marie Biherons Lebensgeister noch einmal. Wachs ist wieder eine echte wunneckische Wunderkammer.
Wachs von Christine Wunnecke, erschienen im Bärenberg Verlag, kostet das Buch 24 Euro. Und hier kommt schönster und schön versponnener Heimatsound auf Bayern 2. Einen Ritt durch den Wilden Westen versprechen Dreiviertelblut im Song Nachtross. Aber dieser Ritt ist doch alles andere als typisch. Auf dem Pferd sitzt eine schwangere Frau. Die Wehen haben eingesetzt und sie beschwört, das Kind zu warten, bis die Hebamme erreicht ist.
Halb sechs geht's los, hallo auf dem Hof, ihr Wasser bricht. Also nauf aufs Roß, sie müssen das Moos und sie spürt das Gewicht. Sie spricht zu ihrem Kind, bitte bleib du nur drin. Und sie flucht und sucht einen Weg durchs Moos. Der Baby geisterte hin, das Ros und sie, seine Maschine. Und das Ros, das dampft, ihre Finger verkrampft, aber sie bleiben nicht stehen. Die drei, sie reiten um ihr Leben, im roten Himmel hinein. Und die Geister singen nur für sie. Bam, bella, donna, bella, bam, bim, bam. Mandragora, bella, donna, bam, bim, bam. Der Notkornschwung und der Mehlenchorstimm. Und das Rost ist schnaubt. Vorbei an der Kabine, die mach jetzt schnell, holt's nimmer aus. Und sie spricht zu ihrem Kind, bitte bleib nun drin. Und die Geister singen nur für sie. Bam, bella, donna, bella, bam, bim, bam. Mandragora, bella, donna, bam, bim, bam. Bam, bella, donna, madame, Saladin. Der Notkornschwung und der Mehlenchorstimm. Bam, bella, donna, bella, bam, bim, bam. Mandragora, bella, donna, bam, bim, bam. Bam, bella, donna, madame, Saladin. Der Notkornschwung und der Mehlenchor. Bam, bella, donna, bella, bam, Chorstimm. Das Ros bleibt stehen, schaumiger Schnee, der an die Nüstern klebt. Und ihr Ros rutscht auf die Knie vor der Hebamme, ihrer Dier.
Adam Saladim. Da, no, Korn. Schwung und am Helikor, Bam, Bella, Donner, Bella, Bam, Korn, Stimm. Jeder Schmerz geht mal vorüber. Die Wolken fliegen und ziehen vorbei. Da, no, Korn. Schwung und am Helikor, Bam, Bella, Donner, Bella, Bam, Korn, Stimm.
Nachtross von Dreiviertelblut, ein Song aus dem Album Prost Ewigkeit. Sie hören Bayern 2. Herkunft. Dieses Thema treibt die Schriftstellerin Ulrike Etschmid in ihrer Literatur um. Es sei mit den Jahren wichtiger für sie geworden, erzählte sie einmal. Vielleicht auch, weil man am Anfang des Lebens noch versuche, der eigenen Herkunft zu entkommen, sie abzuschütteln, zu verleugnen. Aber, so sagte Etschmid in einem Interview mal, je älter man werde, umso mehr spüre man doch, dass man die Herkunft eben nicht los wird. An diese Einsicht musste ich denken, jetzt als der neue Roman von Ulrike Etschmid erschien. Die letzte Patientin heißt er und er erzählt von einer Frau, die ihr halbes Leben lang um die Welt gereist ist. Was ja vielleicht der typischste aller Versuche ist, der eigenen Herkunft zu entkommen. Günther Keintelsdorfer hat das Buch gelesen.
Ist es Dichtung, ist es Wahrheit oder eine Mischung aus beidem? Schwer zu sagen. In vielen ihrer Bücher hat Ulrike Etschmid bestimmte Kapitel ihrer Biografie zum Thema gemacht und in knappe, nüchtern poetische, lang nachhallende Romane verwandelt. Die Liebhaber meiner Mutter etwa, in diesem Buch zeichnet die Autorin autobiografisch grundiert das Leben einer Kriegswitwe nach, die ihre beiden Kinder in den bitterarmen Nachkriegsjahren auf einer Burg in der Rhön durchzubringen versucht. Das Verschwinden des Philipp S. wiederum, ebenfalls auf persönlichen Erfahrungen Etschmids beruhend, schildert Leben und Sterben des Linksterroristen Philipp Werner Sauber, Mitglied der Bewegung 2. Juni. Philipp S., wie sie ihn nennt, ein ehemaliger Liebhaber der Autorin, kam im Mai 1975 bei einem Schusswechsel mit der Polizei auf einem Kölner Parkplatz ums Leben. In ihrem jüngsten Roman »Die letzte Patientin« setzt Ulrike Etschmid einer fernen Freundin ein literarisches Denkmal, einer ehemaligen WG-Genossin aus Luxemburg, die im Winter 73 in Etschmids Frankfurter Wohngemeinschaft gezogen war.
Wenn sie mit Zigarette, Kaffee und Le Monde am Küchentisch saß, umgab sie ein lasziver Lebensüberdruss, wie man ihn aus den Filmen der Nouvelle Vague kennt.
In skizzenhaften und zugleich unerhört intensiven Strichen zeichnet Ulrike Etschmid die Lebensgeschichte ihrer Freundin nach. 3 Jahre nach deren Erscheinen in der Frankfurter WG brennt die Mitbewohnerin mit einem spanischen Anarchisten nach Barcelona durch. Eine Beziehung, die ebenso in die Brüche gehen wird wie alle anderen Liebschaften, die noch folgen, und das sind eine ganze Menge. Viele Jahre lang trampt Etschmids Freundin um die Welt und stürzt sich dabei auf durchaus selbstdestruktive Weise von einem Liebesabenteuer ins andere.
Eigentlich, schreibt sie, habe sie es immer schon gewusst. Liebe sei eine Kunst, die sie nicht beherrsche. Jeder ihrer Versuche sei gescheitert. Sie taumele von Affäre zu Affäre. Es sei eine Sucht. Das Einzige, was sie von einem Mann wolle, sei Wärme. Jedes Verlassen aber liefere sie aus an das Nichts.
Wohin immer ihre rastlosen Reisen sie auch führen, Liebe, Heilung oder gar Erlösung von ihrer inneren Zerrissenheit findet Etschmids Protagonistin nirgendwo. Eines Tages, sie hat sich als Sprachlehrerin wieder in Barcelona niedergelassen, ertastet Etschmids Heldin einen Knoten in der Brust. Parallel zu den verschiedenen Krebstherapien, denen sie sich aussetzt, beginnt sie eine Ausbildung zur Körperpsychotherapeutin, Spezialgebiet Traumatherapie. Und dann schickt ihr eine Hilfsorganisation eine drogensüchtige junge Frau von 16 Jahren als Patientin, eine schwer traumatisierte Klientin, die Etschmids Freundin an den Rand ihrer physischen und psychischen Möglichkeiten bringt. Denn jahrelang schweigt die Frau in der Therapie. Ein bleiernes, verzweifeltes, unbarmherziges Schweigen.
Es sei die schrecklichste Therapie aller Zeiten gewesen, schreibt sie. Sie habe nur noch gebrütet, wie sie ihre Patientin loswerden könne. Aber sie habe durchgehalten, mit Hass und Wut. Sie habe weitergemacht.
Es sind zwei verletzte Seelen, die sich da in einem verzweifelten Therapiezweikampf am Rande des Abgrunds ineinander verbeißen und dabei doch mehr und mehr an wechselseitigem Vertrauen aufbauen. Und dann, im 8. Jahr, vollzieht sich das Wunder. Während die Therapeutin, bereits von Metastasen zerfressen, immer mehr an Lebenskraft verliert, beginnt sich ihre junge Patientin allmählich zu öffnen und sich den monströsen Verbrechen zu stellen, deren Opfer sie einst geworden war. Und dann, ein Schock, greift der Täter, ihr Vater, auch jetzt als Erwachsener nach ihr. Dichtung oder Wahrheit? Erzählt Ulrike Edschmidt da, wie in früheren Büchern, eine wahre Geschichte? Was heißt das überhaupt, wahr? In einer Nachbemerkung zu ihrem Roman schreibt die Autorin, Zitat, »Nichts von dem, was auf diesen Seiten zur Sprache kommt, ist mit realen Ereignissen oder Personen gleichzusetzen.« Zitat Ende. Darf man's glauben? Im Endeffekt spielt das keine Rolle. Ein Meisterwerk ist die letzte Patientin in jedem Fall.
Eine klare Empfehlung also von Günther Keintelsdorf, die letzte Patientin von Ulrike Edschmidt. Eine Autorin für die kurze Form ist das übrigens. Kaum mehr als 100 Seiten umfasst dieses Buch und im Surkamp Verlag erschienen, kostet es 23 Euro. Und hier folgt keine literarische, sondern musikalische Erinnerungsarbeit. Ein Lied, in dem sich Stevie Nicks, Sängerin der Band Fleetwood Mac, an ihr Leben vor dieser Band erinnert. Ein Leben, das sie selbst als Gypsy-Dasein beschreibt. Fleetwood Mac sind es mit Gypsy.
Some lace and paper flowers.
Sie mache sich Sorgen um ihren Kopf. Das verrät Heike Geißler in einem Essay, der ganz vieles zugleich ist. Albern und traurig, persönlich und politisch ermutigend und zum Verzweifeln. Verzweiflungen heißt dieser Essay. Gerade ist erschienen und Heike Geißler gibt darin zu, dass sie sich Sorgen um ihren Kopf mache, weil dieser Kopf auf Ideen komme. Ich werde ein bisschen verrückt, vermutet die Schriftstellerin, und ich freue mich, dass sie heute zum Gespräch ins Studio gekommen ist. Ich grüße Sie, Frau Geißler.
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Fürchten Sie das wirklich, verrückt zu werden, oder sind Sie bloß nicht bereit, einer sehr verrückten Zeit, ich sag mal pragmatisch und mit in Anführungszeichen kühlem Kopf zu begegnen?
Beides, leider. Ich habe Schaden genommen und es ist nicht nur der Kopf, das ist auch das Herz und es ist vielleicht auch der Magen-Darm-Trakt, also keine Ahnung, wo soll man da die Grenze ziehen, aber Kopf und Herz definitiv, und das macht sich auch vielleicht ganz banal an so einer ausbleibenden Geduld fest. Und das andere, da ist ein Abrücken von Erwartungen, von so einem Normzustand oder auch von dem, was ich vielleicht bisher an Utensilien hatte, um zu schreiben, oder an Blickweisen auf die Gegenwart, das ist passiert und dem folge ich auch ganz bereitwillig, weil ich es notwendig finde und weiß, glaube ich, das ist bei mir schon so vor ein paar Jahren passiert, aber auf jeden Fall eine Art Vertrauensbruch gab zu Politik, zu auch so etwas wie sozialer Absicherung, zu Erzählungen, die möglicherweise bisher getragen haben.
Sie schreiben, man merkt das jetzt schon, über ganz viele persönliche, aber auch politische Momente eben, die zur Verzweiflung geführt haben. Und insofern habe ich den Essay auch wirklich nicht als so ein abstraktes Nachdenken über Verzweiflung, über dieses Phänomen gelesen, sondern wirklich als ein sehr konkretes Nachdenken und Nachspüren gegenüber einer Frau, sag ich mal, die an ihrer Gegenwart verzweifelt. Und irgendwie erklärt es sich fast von selbst, woran man heute verzweifeln kann. Aber vielleicht machen wir es doch heute auch einmal konkret. Was waren für Sie vielleicht so ein, zwei Momente einfach, in denen diese Frau, diese Schriftstellerin Heike Geißler verzweifelt ist?
Der eine Moment, der wirklich ein Schlüsselmoment war, war die Zeit der Corona-Pandemie. Und der blieb mir auch in Erinnerung, weil ich mich da selber überrascht habe. Nämlich kam ich nach Hause und ich wohne in Sachsen und wir hatten eine relativ strenge Corona-Regelung. Ich glaube, Bayern auch. Aber ich wusste dann, in Berlin haben die Buchläden offen. In Berlin durfte man sogar schon wieder in Restaurants und so. Und in Sachsen war es dann so, dass man gewisse Öffnungen wieder rückgängig machen wollte. Und das fand ich so schlimm, dass ich wirklich in so einer ganz irgendwie bei Filmen abgeguckten Geste zu Hause in meinem Arbeitszimmer mich auf den Boden geworfen habe. Und es kam dieser Satz aus mir: So will ich nicht mehr leben oder so will ich nicht leben. Das weiß ich gar nicht mehr. Alles, was ich einmal geschrieben habe, vergesse ich dann auch. Und das hat sich mir total eingebrannt, dieses, also dass ich offensichtlich wirklich auch ein nicht so ganz ausformuliertes, für mich nicht ausformuliertes Ideal von Leben habe. Wie eigentlich sieht ein gutes Leben aus? Was sind die Voraussetzungen, dass es nicht erfüllt wird und dass ganz klar ist, so wie das jetzt ist, so kann das nicht weitergehen. Das ist unmenschlich. Und ich glaube, ein anderer ganz wesentlicher Punkt, das ist natürlich der Wandel der Politik, also dass permanent Dinge passieren, mit denen nicht zu rechnen war einerseits, die andererseits doch zu erwarten waren, aber die sich jetzt in einer solchen Geschwindigkeit ereignen, dass, weiß ich eben auch nicht, ja. Was ich aber auch noch sehr wichtig fand, war eben so der Aspekt der Weiblichkeit. Also wie lebe ich eigentlich als Frau in dieser Welt? Und das ist extrem verzahnt mit der Politik, festzustellen, dass ein Unterschied gemacht wird zwischen Geschlechtern. Also wie viele wir da auch immer jetzt haben. Aber dass Frauen zu Minderheiten zählen oder wie Minderheiten betrachtet werden, das ist mir so unverständlich. Es ist schlichtweg nicht gestattet. Es sollte gar nicht denkbar sein. Und ja, das reicht auch.
Ja, ich hatte gar nicht so sehr das Gefühl, dass es so einzelne Momente sind, die Schreibanlass waren, sondern eher so einen Eindruck, dass die Verzweiflung zu einem Grundgefühl ist, eher ein Zustand wird als eine Attacke. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, ich glaube schon. Vielleicht ist es nicht unbedingt Verzweiflung, aber es sind verschiedene Momente, die Verzweiflung auslösen. Und die Verzweiflung betrachte ich möglicherweise als ein privates Gefühl, wenngleich ich trotzdem denken würde, dass sehr, sehr viele Menschen verzweifelt sind oder voller Sorgen und Verzweiflung vielleicht auch nicht zulassen. Aber ich glaube, dass es ein uns alle umgebendes Gefühl ist.
Und würden Sie sagen sozusagen, dass dieses Grundgefühl auch damit zu tun hat, dass man sich auf eine Art nicht gerüstet fühlt für die politische Realität, in die wir da jetzt gerade geraten sind?
Ja, vielleicht. Ich glaube, Verzweiflung ist auch ein Gefühl, das man hat, das sich ereignet, wie auch immer, wenn Koordinaten wegbrechen, wenn Vertrautes sich nicht mehr zuverlässig ereignet. Ich glaube, im Moment erleben wir so viel Erosion vor unseren Augen. Das ist ein Landrutsch. Ich habe mich früher immer so nach vorn geträumt. Also ich liebte sehr die Utopien oder auch Bloch, das noch nicht. Und denke aber jetzt, das hilft auch nicht weiter, sondern wir müssen jetzt agieren. Und man muss schauen, was kann man jetzt machen? Und da geht ja auch ganz viel. Aber das ist eine Zeit, die so in Bewegung geraten ist, dass sie von uns auch Bewegung erfordert und eben nicht die doofe ökonomische Flexibilisierung, sondern das muss ganz anders sein, anders denken, Schlägen ausweichen. Also ich weiß nicht, man muss wahrscheinlich von allem und für alles gerade lernen.
Ich habe eine total wichtige Erkenntnis irgendwie aus diesem Essay mitgenommen und das war die banalste auf eine Art, nämlich, dass man im Grunde Verzweiflung mit den Gründen für Verzweiflung verwechseln kann. Also dass eigentlich schon diese Angst, die wir vor Verzweiflung haben, ein Beleg dafür ist, dass wir gegen Verzweiflung kämpfen, statt gegen die Anlässe oder die Gründe für Verzweiflung. Und insofern habe ich diesen Essay eben zum einen als Versuch gelesen, diese Verwechslung sich erstmal bewusst zu machen und sich dagegen zu stellen und dann doch aber auch als Versuch sozusagen Verzweiflung irgendwie zu verwandeln, also sie nicht einfach zu verdrängen, sie nicht wegzuschieben, sondern eine Art Verwandlung zu wagen. Hat das für Sie funktioniert?
Ich würde sagen, ja. Also genau, das stimmt alles, was Sie da sagen. Das habe ich natürlich nicht bewusst da hineingearbeitet, sondern das ist mir auch klar geworden. Ja, diese Panik auch vor der Verzweiflung ist ja nicht die Panik vor der Verzweiflung, die ist ein Gefühl, aber deren Anlässe, vor denen muss man sich fürchten und gegen die muss man vorgehen. Was passiert ist, ist, dass ich die Verzweiflung genau angeschaut habe. Ich habe sie eine Zeit lang zugelassen, bis ich sagen konnte, gut, jetzt reicht es. Es ist auch jetzt keine Zeit, um verzweifelt zu sein. Das ist nicht die Zeit. Es ist nicht die Zeit, um schockiert zu sein, wenngleich man es ist. Natürlich bin ich verzweifelt, natürlich bin ich schockiert, aber jetzt muss es anders gehen. Jetzt muss man ungeduldiger werden, auch denen, die permanent für all diese Erosionen sorgen, die unterbrechen und nicht mehr zuhören und nicht mehr all das auf sich einstürmen lassen, sondern gegenhalten, massiv.
Ich hatte das Gefühl, dass sie so wie so verschiedene Strategien testen, also gucken sozusagen auch mit welcher Sprache oder mit welchem Rüstzeug kann ich antreten, also kann ich mit Albernheit dieser Verzweiflung begegnen oder kann ich ihr mit was Märchenhaftem begegnen oder vielleicht auch mit Langeweile oder mit was Lautem, und ich will gar nicht sozusagen so eine Ratgeberfrage stellen, was hat sich für sie am besten bewährt, aber mich würde schon interessieren, wie sich diese Wege, diese unterschiedlichen rhetorischen oder literarischen Wege ja auch für sie angefühlt haben.
Also ganz grundsätzlich bin ich total für Albernheit und das ist auch was mich am Leben hält, würde ich fast sagen. Und Albernheit ist ja auch nur für mich nur so ein Überbegriff für, ich kann den Ton wechseln oder ich kann die Richtung wechseln. Das heißt, ich kann eben, das mache ich auch, also es ist auch ein Beziehungsratgeber quasi, nicht unbedingt das Buch, aber die Albernheit, das machen auch mein Mann und ich. Wir sind Gott sei Dank beide bereit, albern zu sein und manchmal passt es dann auch zusammen. Aber dass man aus einer Verhärtung rauskommt, indem man sie aus einer anderen Perspektive anschaut, das ist es ja eigentlich nur. Und es gibt nicht in vielen Situationen, ja, also es gibt ja genug Situationen, wo kein Lachen auch nur irgendwie in Reichweite ist. Und das ist auch richtig so, sonst wäre man irgendwie nicht mehr menschlich. Aber in vielen anderen Situationen wiederum ist es möglich. Und dann ist es wie so ein gangbarer Weg. Aber den kann man natürlich nicht aktiv wählen, sondern das ist so eine Form der Veranlagung. Und es ist auch ein Fluchtverhalten. Nur eine Flucht ist immer auch gut, um eine Sache von der anderen Seite anzuschauen. Also eine literarische Flucht, eine Flucht in der Kommunikation oder eine Flucht im Aktivismus. Und Märchen finde ich auch immer gut. Märchen hielt ich lange für die Textsorte, mit der man alles erzählen kann. Seit kurzem habe ich Zweifel, also seit Trump sich selber zum König erklärt hat, weiß ich nicht. Da braucht es ein Meta-Märchen oder so. Also das ist ein Ausdruck auch dieser Zeiten, dass bisher funktionierende Textsorten meines Erachtens an Grenzen geraten und man sie neu, ja, nochmal neu ausgestalten, selber neu strapazieren muss oder so. Aber das sind immer Wege oder verschiedene Zugänge, um weiterzukommen, um aus einer anderen Perspektive nochmal draufzuschauen, weil ich nicht so gern, ich mag eigentlich die roten Fäden nicht so sehr, wenn sie so ganz klar da sind, sondern dann wird mir fade oder ich habe den Eindruck, ich denke jetzt so, wie ich vorher schon gedacht habe oder wie es die Sekundärliteratur sagt oder so und das ist gar nicht der Weg, den es braucht. Das stimmt ja nicht. Also wohin sind wir gekommen mit dem, wohin bin ich gekommen mit dem, was ich wusste, in die Verzweiflung hinein, aber wie komme ich raus?
Das sagt Heike Geißler. Ihr Essay Verzweiflung ist im Suhrkamp Verlag erschienen. 18 Euro kostet das Buch. Und ganz lieben Dank für das Gespräch.
Ich danke auch. Vielen Dank.
Palm of your hand.
Help Me Along von Jack White war das. Die große, große Bitte, nicht allein zu bleiben, sondern Hilfe zu erfahren. Und eine kleine Hilfe, die kann ich Ihnen jetzt sein. Denn der Vorname dieses Musikers, Jack White, der könnte Ihnen bei unserem literarischen Rätsel weiterhelfen. Was das ist, Woche für Woche fährt hier Walli im Taxi vor. Und ein literarischer Gast steigt bei ihr ins Auto, ohne sich namentlich vorzustellen. Wenn Sie erraten, wer das ist, dann schreiben Sie uns doch und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück ein Wunschbuch aus dieser Sendung. Hier kommt schon die nächste Rätselfolge.
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darfst du denn hingehen?
Nach Dawson. Ein Schlitten liegt oben am Hunker Creek. Hatte eine kleine Panne.
Kein Problem. Auf geht's! Zum Glück war ich gerade in der Gegend.
Ich bin auf niemanden angewiesen.
Ja, ist schon recht. Das höre ich nicht zum ersten Mal.
Mit einer Handvoll Salz und einem Gewehr ziehe ich in der Wildnis umher, wo ich will und wie lange ich will. Ich habe keine Eile und jag mir meine Verpflegung auf den Weg.
Mhm. Und was ist mit Ihrem Schlitten? Haben Sie den einfach stehen und liegen lassen?
Sicher.
Keine Angst vor Dieben?
Wenn die sich mit meinem Leithund anlegen, würde ihnen das schlecht bekommen.
Ach, ein guter Hund ist hier oben sein Gewicht in Gold wert.
Meiner ist was ganz Besonderes. Mischung aus Bernhardiner und Schäferhund. Ein Riesenkerl. Mhm.
Wo haben Sie denn her?
Kommt von irgendwo aus dem Süden. Schlechte Vorbesitzer. Hab ihn erst aufgepäppelt, den armen Teufel.
Haben Sie das gehört?
Ja, der nimmt's auch mit Wölfen auf. Einmal hat er mich aus den Stromschnellen gerettet.
Können Sie ja froh sein, dass noch am Leben sind.
Und in Circle City hat er mich gegen einen üblen Schläger verteidigt.
Schneller! Scheint, als wäre Ihr Hund der richtige Legende.
Sein Ruf verbreitet sich über alle Goldgräberlager. Stellen Sie sich vor, er hat in 5 Minuten $1,600 für mich verdient.
Wie ist das denn zugegangen?
Das war wegen einer Wette. Er musste 1,000 Pfund Last anziehen, den angefrorenen Schlitten auch noch losbrechen und das Ding dann 100 Yards weit ziehen.
Wahnsinn, das schafft doch kein Hund aus Fleisch und Blut, also keiner, den ich kenne.
Es ist einfach großartig. Aber manchmal macht er mir Angst. Wenn er den Kopf hebt und seinen wilden Brüdern lauscht.
Ach, endlich kommen wir nach Dawson. Ich hab schon gedacht, uns holen die Wölfe.
Das hätte noch gefehlt. Danke, hervorragend gefahren.
Man tut, was man kann. Stopp! Und was haben Sie jetzt vor?
Ein paar Schulden abzahlen, Munition kaufen, dann geht's wieder hinaus.
Wohin denn? Am Klondike ist nichts mehr zum Holen.
Im Osten soll eine sagenhafte Goldmine liegen.
Von der ist noch keiner lebendig zurückgekehrt.
70 Meilen den Yukon hinauf und dann in den Stewart River.
Aber zuvor müssen Sie noch Ihren Hund holen.
Solange er bei mir ist, kann mir nichts passieren.
Das literarische Rätsel von Thomas Kastura. Wenn Sie wissen, wer hier gesucht ist, dann schreiben Sie uns doch gerne per Post an Bayerischer Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Stichwort Kulturleben, 81011 München. Per Mail geht's natürlich auch, kulturleben@bayern2 ist dann die Adresse. Und bitte nicht vergessen, ein Wunschbuch aus dieser Büchersendung notieren. Letzte Woche hat uns Lisa Pikulski geschrieben aus Hanau. Gesucht war der Jack aus Ernst sein ist alles von Oscar Wilde. Das Buch ist unterwegs nach Hanau und die Daumen für diese neue Runde sind gedrückt.